Rennpferde, das sind mein Ding, da brauche ich mal, okay.
Rennpferde und teure Autos sind mein Ding und ein bisschen so ist es auch im wahren Leben.
Aber man kann sich natürlich auch fragen, was macht das denn, dass jetzt jeder große Mengen juristisch klingenden Text für sein Verfahren um einen Bußgeldbescheid wegen Falschparken produzieren kann. Und dann frage ich mich natürlich, da ist jetzt zwar viel VC-Money bei den Legal-Tech-Anbietern, aber ziehen die das jetzt weiter durch?
Herzlich willkommen zum dritten IMR und Bucerius Update from Campus to Career. Mein Name ist noch immer Marc Oranow und ich bin mal wieder im Studio mit Sven Störmann.
Hi Marc, freut mich, dass du wieder da bist und wir nach einer kleinen Pause, 2 Wochen ist her, jetzt heute weitermachen. Viel passiert, oder?
Ja, super viel passiert. Vielleicht kurz zur Erklärung für euch. Wir nehmen das hier alle 2 Wochen auf. Das heißt, wir müssen auch immer erstmal so ein bisschen reflektieren im Vorgespräch und sammeln dann die ganzen Themen, wo wir glauben, dass sie berichtenswert sind und sortieren natürlich auch einiges aus, wo wir sagen, dass es vielleicht gar nicht so berichtenswert ist. Und da ist tatsächlich viel passiert und wir haben euch wieder eine Menge mitgebracht. Sven, worum geht's denn heute?
Genau, wir haben uns ja überlegt, dass wir in diesem Podcast alles besprechen, was sozusagen kein Core-Jura ist, was man aber wissen sollte, wenn man gerade eingestiegen ist oder einen Einstieg in der Legal Industry plant. Und in diesen letzten beiden Wochen war ganz schön viel AI los, deswegen ist unsere AI-Corner heute relativ voll, muss man sagen. Und jemand von euch hat unter einem Video kommentiert, dass genau das auch gewünscht ist, dass wir mal tiefer einsteigen in ein Thema und das werden wir dann sozusagen direkt heute umsetzen. Und da nehmen wir als Aufhänger den Deal zwischen Freshfields und Anthropic und schauen uns dann Claude Legal und alles, was damit zu tun hat, im Detail an. Danach wechseln wir sozusagen die Perspektive von der Praxis zur Ausbildung. Wie bilden wir das da ab? Was gibt es da Neues? Da berichte ich von einem Digital Literacy Modul. Dann wieder zurück zur Praxis. Du erzählst uns ein neues Berufsbild oder eine neue Rolle, wenn man so will, in Kanzleien, den Legal Engineer. Den kenne ich auch. Wir hören ganz kurz, was es Neues bei Irgendwas mit Recht gibt. Ich erzähle ein bisschen von AI-Klausurkorrekturen oder ehrlich gesagt noch Schreibübungskorrekturen bei Descript. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Genau, das war's.
So ist es. Und vielleicht als Erklärung für euch, wenn wir hier auf unsere Handys gucken beziehungsweise aufs iPad, dann ist das, weil wir natürlich irgendwie eine kleine Orientierung brauchen, was wir als nächstes machen. Und da steht, du hast es gerade schon angesprochen, drauf, Freshfields geht ein Deal mit Anthropic ein. Was ich fast spannender daran finde, wir können gleich darüber sprechen, was dieser Deal eigentlich inhaltlich bedeutet, ist, dass Freshfields da keinen Deal mit einem der großen Player eingegangen ist, sprich Harvey oder Legora, sondern gesagt hat, nee, wir gehen direkt auf den Model Provider und wir kaufen uns sozusagen direkt Zugang zu Anthropics Claude-Modellen und lassen den Man in the Middle, könnte man vielleicht ja sagen, außen vor. Ist das eine Einschätzung, die du teilst?
Naja, wir haben in der letzten Folge kurz schon drüber gesprochen. Ich habe mich generell schon gefragt, warum es eigentlich diese Anbieter, diese Rapper gibt, die du gerade genannt hast. Und ich finde ein bisschen erstaunlich, dass man sich gerade entschieden hat, genau mit diesen 4 nur Kanzleien zu starten bei Claude. Aber dass das passiert, finde ich eigentlich erstmal erwartbar. Und ich glaube, für Freshfields war es eigentlich ein ziemlich, also hätte nicht besser laufen können, oder? Also die sozusagen in aller Munde gezeigt, dass man nicht sich sozusagen mit dem Dienstleister abgibt, sondern gleich an den Foundation Model Entwickler geht. Ich würde sagen, das ist ziemlich gut gelaufen. Und aus Sicht von Anthropic scheint man jetzt den Rechtsmarkt ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen, oder?
Genau, also ich glaube, wir müssen nochmal sozusagen auseinanderhalten. Zum einen diesen Deal mit einer Kanzlei, wahrscheinlich kommen auch noch mehrere dazu, jedenfalls hat man öffentlich ja nichts von Exklusivität gelesen, zu sagen, wir sind Anbieter für die Kanzlei, für Legal AI der Kanzlei. Viele andere Kanzleien im Übrigen, auch die, wo ich tätig bin, wir haben mittlerweile natürlich auch Zugang dazu, marketingmäßig das vielleicht ein kleines bisschen weniger ausgenutzt, aber jede andere Kanzlei, die jetzt zum Beispiel dann doch Harvey oder Legora gekauft hat, die nutzt dieselben Modelle, das muss man glaube ich erstmal dazu sagen.
Genau,
ne?
Ja.
Also das ist jetzt nichts, was irgendwie dann diese eine Kanzlei hat, was andere nicht haben. Das ist der eine Teil, sozusagen einfach dieses Zugangselement. Und dann haben wir das zweite Element, das jetzt dann auch von der anderen Seite, also nicht von der Kanzleiseite, Anthropic ja sagt, ey, pass mal auf, wir bringen jetzt besondere Plugins, Skills zugeschnittene Infos. Wir gehen gleich dann mal genauer darauf ein, was das bedeutet.
Ich wollte gerade sagen, da müssen wir im Detail nochmal nachgucken.
Bringen wir jetzt sozusagen in den Rechtsmarkt rein, und zwar global. Das muss man noch ein bisschen auseinanderhalten. Also wir bleiben jetzt, glaube ich, erstmal bei diesem ersten, nämlich die Frage, Kanzlei will Zugang zu KI und kauft sich Access beim Model-Anbieter. Und dann nachher machen wir Claude for Legal. Warum ist das überhaupt heutzutage so spannend? Also ich weiß, das müsste man direkt sagen, ja, ist doch klar, aber für diejenigen, die vielleicht nicht so tief drin sind im ganzen Legal AI Game, warum braucht eine moderne Wirtschaftskanzlei Zugang zu so einem allgemeinen KI-Modell, wo man ja auch sagen würde, das ist aber ja noch nicht mal besonders aufs Recht trainiert und vor allem erst recht nicht aufs deutsche Recht?
Gute Frage. Eigentlich bist du ja der Prädestinierte, die zu beantworten. Ich würde versuchen, andersrum zu gucken, was ist eigentlich die jetzt noch verbliebene Positionierung, die die Legal Tech Tools haben. Ich finde aus den Veröffentlichungen auch von Claude, ich habe auch an diesem Webinar teilgenommen mit 20.000 anderen Menschen, einfach um mal zu hören, was da so ist. Ehrlich gesagt, mich hat es jetzt inhaltlich nicht so umgehauen, aber war doch interessant zu sehen. Ich finde aber, die positionieren sich gerade nicht als noch ein Legal Tech Tool, sondern sind sehr differenziert darin zu sagen, die versprechen euch alles blau vom Himmel, aber macht euch nichts vor, ihr müsst eh an eure Workflows anpassen. Und ich finde, das ist eigentlich ein relativ starkes Argument. Also wenn du jetzt anfängst, in der Kanzlei damit zu arbeiten, dann wirst du weder das von Legora noch das von Harvey oder allen anderen direkt out of the box so benutzen können, sondern musst es ohnehin adaptieren. Und ehrlicherweise auch die Plugins, die jetzt Claude mitliefert, wird man auch nicht out of the box benutzen können. Wenn du das eh machen musst, dann kannst du ja auch direkt zum Foundation Model Provider gehen. Soweit ich aber weiß, werden die Sachen ja nach API-Zugriffen abgerechnet. Das heißt, vielleicht ist das noch ein Argument für jemanden, der eine Flat-Fee anbietet, wie HW. Denn da habe ich jedenfalls bei hoher Adoption kein Kostenrisiko, oder?
Ja,
würdest du sagen, das treibt das Kanzleien um?
Ja, ich glaube schon, dass das umtreibt. Also gehen wir da mal vielleicht ein bisschen tiefer rein kurz, dass wir auch noch ein paar Begriffe erklären. Also Abnutzung nach API, Application Programming Interface, also Schnittstelle, könnte man auch einfach auf Deutsch sagen, bedeutet, jeder einzelne Call, jede einzelne Anfrage an das Large Language Model kostet was. Sagen wir mal 5 Cent, 30 Cent bei komplexen Sachen, wo vielleicht noch da ein gewisser Loop eingebaut ist oder so, auch schnell mal 1, 2, 3, 4, 5 Euro. Umgekehrt rechnen diese großen Anbieter nach Kosten pro Person pro Monat ab. Mehrere hundert Euro, vielleicht auch hier nur mal 50 Euro, je nachdem, was man da so rausverhandelt, je nachdem, welchen Anbieter man benutzt, etc. Und das ist natürlich eine Frage des Kostenrisikos. Wenn du so ein Flat-Fee hast, ganz genau wie du gerade richtig sagst, dann trägt das Risiko ja erstmal dieser Middleman. Und wenn du per API-Kosten abrechnest, dann bezahlst du halt das, was du verbraucht hast. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn man das sozusagen jetzt verstanden hat, dass das hier und da schon eine gewisse, heißt zumindest mal auf dem Papier ein Argument für so eine Middleman, für so ein Middleman-Model und sich vielleicht auch dafür zu entscheiden. Aber ich denke, man muss zwei Sachen berücksichtigen. Das eine ist, das funktioniert nur kurzfristig, denn wenn man regelmäßig alle überhalb dieser Flat-Fee liegen würde, dann wird die Flat-Fee einfach massiv teurer werden im nächsten Abrechnungszeitraum.
Ich finde, wenn ich da kurz dazwischen greifen darf, das sieht man ja bei den sozusagen Consumer-Angeboten auch. Da haben wir jetzt auch lange ja alle in der Welt gelebt, in der das 20 Euro oder Dollar im Monat kostete und wir haben es alle so viel und ihr wahrscheinlich auch einfach alle genutzt für den Preis und das ist jetzt auch zu Ende. Ne? Also bei Claude fällt jetzt ja Copilot auf jeden Fall, Coark auf jeden Fall raus und Claude Code auch. Das heißt, dieser Grundgedanke, dass die Heavy-User quersubventioniert werden von denen, die das Abo haben, aber jetzt nicht mehr brauchen, das scheint jedenfalls in dem Konsumermarkt auch vorbei zu sein, dieser Trend.
Und wo du gerade zumindest unbeabsichtigt Copilot ansprichst, da ist es genauso.
Ah, okay, das
Copilot rechnet jetzt, ich glaube jedenfalls in den USA, aber dann ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wann das auch kommt, auch nach Usage ab und nicht mehr nur nach Seed pro Monat kosten.
Ja, ja. Und dann, ich meine, so ein bisschen hatten sie es schon vorher durch die Hintertür, also du bist relativ schnell in deine Limits gerannt und sollst dann natürlich nachkaufen. Und jetzt irgendwann stellt man fest, das geht gar nicht mehr. Und dann frage ich mich natürlich, da ist jetzt zwar viel VC-Money bei den Legal-Tech-Anbietern, aber ziehen die das jetzt weiter durch oder sagen die jetzt, was für ein Glück, dass der Foundation Model Provider jetzt kommt und auf nutzungsbasierte Abrechnung umstellt, dann können wir das nämlich auch machen und haben dieses Problem nicht mehr.
Ja, das wäre dann wahrscheinlich so ein Mix, dass man sagt, wir haben jetzt den AI-Layer, den wir gebaut haben, muss man immer in Anführungszeichen sehen und sich sehr genau angucken, wie dick der ist. Und dann halt die Nutzung separat. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass da das als nächste Iteration dieser Tools dann auch passiert. Ich glaube, generell ist diese Debatte jedenfalls für Wirtschaftskanzleien aus zwei Gründen gar nicht so super relevant. Also sozusagen mit dieser Debatte, damit meine ich, sind API-Kosten eine Gefahr für uns? Denn rein praktisch kannst du das ja limitieren. Also du lässt dir halt als Director deines Tech- und Automation-Teams eine Push-Nachricht, eine E-Mail schicken, wenn ein gewisser Threshold erreicht ist und dann sagst, okay, jetzt gucken wir mal, welcher User hier so mega viel gemacht hat. Und das zweite Argument ist damit einhergehend, das ist eigentlich mega gut, wenn Leute viel machen, weil dann ist deine Adoption hoch. Du willst eigentlich gerade, dass da API-Kosten produziert werden. Man könnte das sogar als positiven Wert noch aktuell sehen, weil das größere Thema in Kanzleien ist eher, dass die Leute es noch zu wenig nutzen, als dass man jetzt zu viel Geld ausgibt momentan.
Das heißt also noch so ein Gamification-Aspekt, genau. Welches Team hat die meisten Tokens rausgefeuert.
So gewissermaßen, ja. Weil wir da von Kosten sprechen, die jetzt nicht super relevant sind. Also die meisten Kanzleien absorbieren die Kosten auch einfach selbst. Die reichen die jetzt auch nicht irgendwie an Mandanten durch oder so. Und selbst wenn das jemand machen würde, dann reden wir da von 50 Euro, 100 Euro, ja. Je nach Teamgröße vielleicht auch mal ganz niedrig vierstellig in einem gewissen längeren Zeitraum oder so, aber das ist jetzt in diesen
gemessen an den Personalkosten eher.
Personalkosten und auch, wenn man sich die Billables anguckt, die irgendwo zwischen 300 und 1200 Euro auch in Deutschland kosten, nicht so sehr der Rede wert. Ja.
Okay, das war jetzt viel Geschäftsmodell. Ich kann mir vorstellen, den einen oder anderen interessiert dann vielleicht auch, was Claude da mitgeliefert hat. Wir haben gesehen, es gibt mehr MCPs. Können wir vielleicht kurz erklären, was das ist? Es gibt Plugins. Manche Sachen gab es auch schon vorher. Und dann haben wir eine lange Liste von Partnern, die da jetzt mit drinstehen. Da sehen wir Westlaw, LexisNexis, aber auch Harvey, Legora, DocuSign, all solche Sachen. Fass doch mal kurz zusammen. Was haben wir im Angebot und welcher Teil davon ist eigentlich wie nützlich jetzt vielleicht auch mit Blick auf Deutschland?
Ja, also ich glaube, bevor man das zusammenfasst, müssen wir jetzt hier oder da oder wo es auch gerade passt, so eine kleine Animation einblenden. Man muss sich nämlich zuerst, um das ganze System verstehen zu können, so diesen Tech-Stack überlegen, wie das so aussieht, wenn man sich vorstellt, ganz oben ist der User und ganz unten ist irgendwie Silizium, was betrieben wird mit Strom und dazwischen passiert ja eine ganze Menge. Ja? Also wir haben ganz unten, wir fangen mal unten an, da haben wir irgendwie Energie, die ist in Rechencentern, da stehen fette Computer und die rechnen. Auf diesen Computern laufen LLMs, Large Language Models. Auf diese Large Language Models hat eine Software, die man benutzt, Zugriff. Das kann zum Beispiel jetzt einfach direkt Claude sein, das kann aber auch deine selbstgeschriebene Software sein und dieser Zugriff, der funktioniert mit einer Schnittstelle. Ja, so einfach, ist ein bisschen vereinfacht, aber so kann man sich das vorstellen. Auf dieses Large Language Model. Deine Software hat einen User Interface und dieses User Interface wird bedient von einem Benutzer. Und das User Interface kann man wieder unterteilen, aktuell, ganz wichtig für Juristen, in, ich sag mal, ein User Interface im Web oder in der App. Also du gehst auf Legora, Harvey.com, ChatGPT.com, Microsoft Copilot, you name it. Oder neben diesem Web-Interface, und das ist viel häufiger mittlerweile auch der Fall, ein Plugin in Microsoft Word. Weil Juristen lieben Word, im Prinzip ist es Operating System Word. Und das muss man sich erstmal so als Grundpyramide gerade vergegenwärtigen, wie so es so funktioniert, wie das vom User sozusagen ins Rechenzentrum kommt und vom Rechenzentrum die Antwort wieder zurück zum User. Und wenn man das sieht, dann kann man erst einordnen, was Anthropic da gerade mit Claude for Legal rausgebracht hat. Mhm. Denn eine ganz, ganz häufige Fehlvorstellung, die wir sehen, wann immer irgendwas im Legal AI Space passiert, ist, dass das ganz unten auf der Modellebene passiert ist. Die Legal KI, das Legal KI Tool von dem und dem ist rausgekommen. Und selbst Anthropic, der Hersteller von diesem fetten allgemeinen Modell, hat ausdrücklich kein Modell für Legal herausgebracht, sondern darüber gewisse Instruktionen und gewisse Konnektoren, also die Möglichkeit von woanders Informationen reinzuholen, um gegen das generelle Modell, was es eh schon immer gibt, zu prompten und sich mit dem in Anführungszeichen über Jura zu unterhalten, sagen wir mal untechnisch.
Und das ist dann ne, Opus oder ChatGPT, was auch immer.
Genau.
Und da tragen wahrscheinlich natürlich die Anbieter auch ihren Teil dazu bei, wenn sie sagen, unsere KI ne, prüft das dann für dich. In Wahrheit sind aber die Modelle, die da drunter liegen, immer die gleichen, egal bei welchem Anbieter ich bin.
Genau.
Idealerweise vielleicht kann ich aussuchen, ja. welches Modell für was.
Ja.
Aber mehr dann auch nicht, weil die Entwicklung dieser Modelle einfach so teuer ist, dass sich das überhaupt nicht lohnt.
Genau.
Nur für Legal. Okay. Genau.
Und wahrscheinlich sozusagen ist Jura, jedenfalls wenn man es global sieht, ohne bestimmten Einfluss einer einzelnen Jurisdiktion, ist Jura auch so allgemein mit erfassbar mit den Methoden, wie diese allgemeinen Modelle da gerade trainiert werden, dass das, wenn du jetzt für das Weltjura ein Modell bauen wollen würdest, das gar nicht so anders wäre als das, was die jetzt ohnehin gerade schon machen. Anders sieht das dann sicherlich aus, wenn du sagen würdest, wir wollen auf deutsches Recht in Kombination mit europäischem Recht kombiniert so ein Large Language Model machen. Das könnte okay. einen eigenen Mehrwert haben.
Da gab es ja auch mal so Anläufe, ich glaube in NRW und Bayern so ein Modell zu entwickeln. Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz schön ambitioniertes Vorhaben, ohne dass ich da jetzt im Detail involviert wäre.
Ja.
Aber wir lassen das vielleicht erstmal weg, bevor wir hier von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Jetzt hast du gesagt, Konnektoren gibt es. Willst du das noch ein bisschen ausführen, ja. insbesondere vielleicht mit Blick auf Deutschland? Da gibt es da schon was für uns besonders relevant wäre?
Ich glaube nicht. Ich habe mir die Liste angeschaut und ich glaube, also mit Konnektoren ist sozusagen die Möglichkeit gemeint, von woanders automatisiert Wissen reinzuholen. Meistens mit einem sogenannten MCP-Server, Model Context Protocol. Das ist einfach nur ein, hat übrigens auch Anthropic, meine ich, erfunden, eine Art standardisiertes Protokoll, mit dem LLMs bestimmte Schnittstellen automatisiert ansprechen können.
Letztlich einfach nur eine Möglichkeit für die, nicht über das UI zu gehen, sondern auf andere Weise an Informationen von anderen Dienstanbietern zu kommen. Ne?
Genau, und sozusagen nicht einen einzelnen API-Call zu haben, also sozusagen du benutzt die Schnittstelle A wie folgt und du musst dem LLM das erstmal erklären, sondern du kannst ihm so ein Set geben, so eine Art MCP-Köfferchen und da stehen so die verschiedenen Methoden, die es benutzen kann, drin und dann weiß es schon, ah, so kam ich jetzt von diesem Anbieter an Informationen. Und einer dieser Anbieter könnte jetzt zum Beispiel ein Verlag sein. Es wäre denkbar.
Gibt's ja auch, ne?
LexisNexis ist da, glaube ich, dabei.
Genau.
Das ist der Beck-Verlag für Deutschland. Machen sie noch leider nicht. Vielleicht denken sie ja irgendwann mal, das ist opportun. Aber sieht noch nicht so aus. Wäre aber denkbar, dass jetzt ein Verlag sagen würde, wir geben all unsere Daten als MCP-Server, stellen wir denen zur Verfügung. Da kann man sich dann auch überlegen, dass das natürlich gegen ein Entgelt passiert und nicht einfach so. Also es lässt sich alles regeln. Und dann könnte das ist nicht das LLM, aber es ist der Nutzer in der Benutzung des LLMs, könnte sich dann automatisiert von da Informationen holen. Und
warum machen Westlaw und LexisNexis das, aber die deutschen Verlage noch nicht so? Hast du eine Idee? Ich habe nämlich nicht, also ich meine, Beck versucht es natürlich selbst, schon klar.
Ich glaube, die ehrliche Antwort ist, die haben mehr Wettbewerb miteinander und glauben, wenn der andere, mehr Overlap in den Daten, die denken sich, wenn der andere es macht und wir es nicht machen, dann sind wir hinten an, weil du kommst dann damit natürlich näher an den Nutzer ran. Und wenn du als Verlag weniger Wettbewerb hast in den Informationen, die du zur Verfügung hast, ist es wahrscheinlich strategisch opportuner, das vielleicht erstmal anders zu handhaben.
Ja, wir sagen nichts zur Wettbewerbssituation von Legal Information Providern in Deutschland. Das ist vielleicht für die nächste Deep Dive-Folge. Okay, jetzt haben wir also geklärt, was MCPs sind und was Konnektoren sind. Jetzt haben wir noch, ich weiß gar nicht mehr, wie haben Sie es nochmal genannt?
Plugins und Skills haben
genau,
Sie da.
Genau, Practice Area Plugins
ja.
Heißt es ganz genau.
Ja.
Wollen wir das auch noch kurz erklären?
Ja, klar. Also wir gucken uns erstmal an, was ein Skill ist, weil ein Plugin sind erstmal einfach ganz viele Skills. Das kann man sich merken, ja. Und ein Skill ist eigentlich nur ein gespeicherter Prompt. Also stell dir vor, du möchtest ein NDA draften. Also Non-Disclosure Agreement für diejenigen, die da noch nicht so im Jargon sind gerade, sorry.
Auch das Go-To-Beispiel, ne? Also
NDA ist immer so das einfachste Beispiel, ja. Du kannst aber auch sagen Mietvertrag.
Ja.
Nehmen wir mal was Lebensnäheres für deutsches Recht und fürs Studium, ein Mietvertrag.
Ja.
Gewerbemiete, sagen wir mal. Dann würdest du ja jetzt üblicherweise, jetzt mal ganz losgelöst von irgendwie Claude for Legal oder irgendwas, du würdest jetzt da in dein Chatfenster gehen, Gemini, ChatGPT, Anthropic, egal, und würdest sagen, hey, ich bin Anwalt, ich möchte einen Mietvertrag schreiben für meinen Mandanten, das hier sind die Details, ja, Datenschutz und so, kurz außen vor, wir unterstellen mal, du machst das in einer Umgebung, in der es erlaubt ist, und dann lädst du dein Template hoch. Und genau das passiert jetzt hier auch. Jetzt, es gibt nämlich ein Onboarding bei diesem Claude for Legal Plugin. Und dann fragen die dich, hey, wie sieht denn normalerweise dein NDA, in unserem Beispiel jetzt Mietvertrag, aus? Hast du ein Template? Dann gibst du dem den Pfad zu der Datei auf deinem Computer zum Beispiel, dann liest er das ein und dann weiß der, so will der User immer, dass meine Mietverträge aussehen. Und dann fragt er dich noch 4, 5 Sachen und dann kommt da hinten bei ein ganz guter erster Draft von einem Mietvertrag raus. Und dann erstellt er basierend auf dieser Konversation sozusagen als Zusammenfassung den Skill, die Fähigkeit, Gewerbemietverträge zu erstellen.
So dass ich das nächste Mal nur noch sagen muss, hier die neuen Daten für meinen Mietvertrag erstellen, genau, mir nach meinem Template wie immer.
Genau.
Einen Mietvertrag.
Und weil das eben dann aber nicht deterministisch ist, sondern halt ein LLM, erkennt es eben auch in diesem Prozess, wenn zum Beispiel Infos fehlen. Und das ist halt super smart, weil wenn du dann gesagt hast, ja, hier 12 Quadratmeter, ein Raum, und dann fragt er dich aber irgendwie, ist da vielleicht ein Typo, sind es 120 Quadratmeter, weil so ein Gewerbe ist ja meistens doch irgendwie als Ladeneinheit vielleicht was größer und so weiter. Und so muss man sich das aber ungefähr vorstellen. Und dann geht man einfach rein und sagt, / Gewerbemietvertrag erstellen, und dann läuft das wieder so durch auf Basis dessen, was alles gespeichert wurde. Und wenn du jetzt sagst, jetzt wollen wir einen Gewerbemietvertrag, wir wollen einen Wohnraummietvertrag, wir wollen eine Kündigung und weiß der Geier was haben, dann kannst du das nochmal zusammenpacken in einen Plugin. Das ist erstmal nur so ein Container von mehreren Skills, und da hinzu kommen dann auch noch, und dann wird es meistens ein Plugin erst, wenn Skills zusammenkommen mit mehreren MCP-Servern, das, was wir eben erklärt haben, sozusagen Schnittstellen extern. Stellt euch vor, eine Schnittstelle wäre jetzt zum Beispiel, wenn es das geben würde, BGH-Urteile, könnte man ja mal drüber nachdenken. Gibt es, glaube ich, auch schon erste Überlegungen auf GitHub und Open-Source-Software, die das so ein bisschen machen will. Dann wäre jetzt sozusagen ein Skill Gewerbemietvertrag erstellen, und das Plugin hätte dann noch den MCP-Server BGH-Urteile, und dann könnte man da irgendwie noch die letzte Formulierung nachschärfen, wo gesagt wurde, die Formulierung ist aber in AGB unzulässig und die funktioniert, und dann passiert das sozusagen automatisch im Hintergrund. So erstmal zum allgemeinen Aufbau. Und um es dann noch komplett zu machen, weil man das, wenn man sich, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes von der Folge, wenn man sich das mal so durchliest, dieses Claude for Legal Plugin, dann kommt man noch auf den Begriff /Commands, und dann denkt man, was ist das denn jetzt irgendwie noch in Abgrenzung davon? Das ist einfach nur, wenn man ein Slash schreibt in dem Chat, kann man bestimmte Sachen aufrufen, die man machen will. Eines davon ist ein Skill.
Das heißt, musste man die Skills ja auch so aufrufen. Ne? Mittlerweile erkennt es das auch so.
Genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt, genau den du nennst. Früher musste man sagen, / mach mal Gewerbemietvertrag, und heute kannst du einfach sagen, mach mal Gewerbemietvertrag, und dann erkennt Claude, dass es den Skill Gewerbemietvertrag schreiben hat.
Und vielleicht noch ganz interessant zu wissen, für alle, die das gerne nutzen möchten, diese Skills kann jeder und jede sich auch einfach für alles, was man sich vorstellen kann, selbst erstellen. Ne? Das heißt, wann immer man ein bisschen Zeit in eine Konversation investiert hat und man sagt sich, ich habe zum Beispiel einen für unsere Content-Pieces hier. Ne? Mhm. Ich habe jetzt relativ lange daran rumgedoktert, dass das hinterher auf meinem Trello-Board so erschienen ist, dass ich da hinterher mich erinnern kann, was ich eigentlich wollte.
Deswegen sieht das so gut aus. Ja.
Dann kann ich hinterher sagen, okay, so ist das jetzt cool. Mach mir daraus einen Skill. Und dann setzt Claude sich selber dran, sozusagen diese Zusammenfassung, die du geschildert hast, zu schreiben und das reproduzierbar zu machen. Sodass ich dann beim nächsten Mal sagen muss, hier habe ich folgende Gedanken, hier noch 3 Quellen dazu, bring mir das bitte in die Form, dass ich hier, wenn wir vor der Kamera sitzen, ich mich wieder erinnere, was ich eigentlich gedacht habe. Und das Gleiche kann man natürlich für alles Mögliche machen, also von Social-Media-Kram bis zu eigene Lernmaterialien erstellen vielleicht auch. Kann ich auch nur empfehlen, das auszuprobieren. Ich habe jetzt gerade ein größeres Deck Karteikarten zum Beispiel so wachsen sehen. Also das kann jeder und jeder einfach ausprobieren. Da braucht man gar nicht irgendwie was Fertiges kaufen, sondern alles, was man häufiger macht und wo man ein bisschen Mühe investiert, lohnt sich einfach auf diese Weise zu archivieren, würde ich sagen, und wieder zugänglich zu machen.
Und das geht im Übrigen auch mit der Historie. Also man kann auch sagen, guck dir mal an, worüber wir viel gesprochen haben, und baue mir zu den Sachen, wo es Sinn macht, Skills.
Ja.
Das ist auch ganz cool, weil dann kommt man erstmal wieder drauf, was irgendwie vor 3 Wochen war.
Auch eine, weiß vielleicht auch gar nicht noch gar nicht jeder, weil es eine relativ neue Entwicklung ja auch ist. Und ich glaube, ChatGPT kann es immer noch nicht richtig oder nicht beliebig weit zurück jedenfalls.
Das ist ein bisschen schwieriger, ja.
Aber so dieser Kontext, dass der so groß werden kann, verbrennt dann natürlich auch wieder Token ohne Ende. Das muss man auch sagen. Aber wenn man keine Zeitnot hat, dann kann man ja auch einfach warten, bis die wieder zurückgesetzt sind.
Ja. Genau, und Karteikarten würde ich auch nochmal unterstreichen. Anki ist ein offenes Dateiformat. Das heißt, man kann Anki-Karteikarten mit LLMs erstellen. Und das ist extrem hilfreich. Ja.
Das glaube ich auf jeden Fall, genau. So, jetzt haben wir also, was eigentlich das Claude Legal oder Claude for Legal beinhaltet. Jetzt die letzte Frage noch. Wenn ich jetzt in einer Kanzlei, stell mir mal vor, ich wäre jemand, der wäre in irgendeiner Kanzlei, die so ein bisschen innovativ auch ist, zuständig für dieses ganze Thema. Mhm. Was würde ich denn da jetzt machen?
Gar nichts, ist die Antwort. Weil es ist nicht für Deutschland.
Das hat sich nichts geändert.
Das ist einfach, das muss man einfach so realistisch sagen. Also durch dieses reine Claude for Legal, was jetzt auf LinkedIn komplett voll ist und tralala, macht man in der Kanzlei morgen genau gar nichts anders. Man nimmt das zur Kenntnis und sagt, okay, spannend und cool, dass sie da was machen und ein bisschen voranpushen, aber es ist ja einfach nicht angepasst genug auf den deutschen Rechtsmarkt. Es ist nicht angepasst genug auf die Probleme, die man in seiner ganz eigenen Kanzlei hat, in genau den Rechtsgebieten, die da täglich vielleicht die größte Rolle spielen. Es ist erst recht nicht angepasst auf den einzelnen Mandanten. Es ist nicht angepasst auf den Hausstyle der Kanzlei und auch nicht auf den persönlichen Style des Anwalts. Kann es ja auch gar nicht sein, weltweit. Ja. Das, was man wahrscheinlich mitnehmen kann, ist diese Struktur, die wir eben beschrieben haben. Das würde ich mir, glaube ich, merken von diesem Claude for Legal Plugin. Und darauf würde ich es mir mal anschauen, dass man versteht, wo ist da die, wo setzt das an? Es ist eben kein LLM, sondern es ist das gerade eben beschriebene. Und dann kann ich auch verstehen, wo ich ansetzen kann, zusammen mit Kollegen, die da vielleicht auch den Hut aufhaben. Also stellt euch das so vor, in Zukunft ist es so, es wird Produkt Verantwortliche in Kanzleien geben und es gibt Serviceverantwortliche in der Partnerschaft, aber auch in den anderen Rollen in Kanzleien. Und wenn jetzt der, sagen wir mal, sehr erfahrene Litigator als Beispiel versteht, was dieses Claude for Legal Plugin tatsächlich kann, könnte man zum Beispiel auf den Director Tech und Automation oder Legal Tech Director oder wie auch immer die heißen, die Personen zugehen und sagen, pass mal auf, in meiner Litigation brauche ich eigentlich einen Skill, der ABC macht, kannst du mir helfen, den zu bauen? Und dann könnte man sich diese Struktur anpassen auf seine eigene Welt und damit käme man mal wieder einen Schritt weiter in seiner AI-Journey. Ich glaube, das ist das, was man von diesem Claude for Legal Plugin eigentlich wirklich so mitnehmen kann. Und wenn man in einer kleineren Einheit ist, wo es vielleicht diese ganzen Rollen auch gar nicht gibt, ich denke da an so einen Freund von mir, liebe Grüße nach Bonn, der ist in einer 6-Mann-Kanzlei und mit dem unterhalte ich mich häufiger und die machen Datenschutzrecht und dann kann man, glaube ich, einfach selber ziemlich viel rumbauen und sich am Wochenende hinsetzen, wenn man noch irgendwo die Zeit findet und da sich selber ein paar Skills und Konnektoren und Plugins zurechtstricken.
Ja, verstehe. Dann hat man ja auch vielleicht ein bisschen weniger so diese Strukturprobleme und das ganze Operations-Thema. Genau. Und kann einfach ein bisschen agiler sein. Wahrscheinlich ist das, wahrscheinlich muss man das auch sein, aber man kann es eben auch sein, wo größere Einheiten das vielleicht nicht können. Okay, sollen wir einen Strich drunter machen unter das Thema? Ich gucke mal so grob auf die Uhr. Das war jetzt schon ein etwas längerer Deep Dive, aber dafür haben wir eben auch mal die grundlegenden Konzepte erklärt. Glaube ich, das finde ich immer ganz wertvoll, wenn man auch so ein bisschen Level Playing Field schafft und alle Leute mitnimmt.
Ich glaube, du kannst auch dieses AI-Thema und hier gucken ja glücklicherweise auch pro Folge immer noch ein paar neue Leute zu, aber ich sehe das auch in meiner täglichen Praxis, du kannst das AI-Thema auch ganz häufig gar nicht richtig bearbeiten, wenn du nicht die zugrunde liegenden Sachen immer mal wieder einfließen lässt, weil sich daraus halt immer auch so oft das To-Do oder so erst ableitet. Das ist halt ein recht komplexes Thema, ja. Aber gut, dass wir es mal gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat eure Wünsche sozusagen erfüllt, was die Tiefe angeht. Wenn nicht, dann schreibt das gerne nochmal unten rein.
Und wenn, dann schreibt es bitte auch unten rein.
Genau, lasst ein Abo da und alles, was man sonst noch so sagen muss, wenn man einen Podcast macht. Hype ist jetzt auch gerade en vogue.
Genau. Ah, okay. Habe ich was gelernt.
Genau. wir hätten noch ein bisschen drüber sprechen können, wie verbreitet AI jetzt eigentlich in der Praxis ist. Da hat Holger Schmidt von der FAZ was zugeschrieben und da gibt es noch einen internationalen Report zu, aber die Botschaft ist eigentlich ganz kurz. Sehr. Und ich glaube, wir lassen es dabei, genau. Irgendwie, ob es jetzt 85% oder 93% der Menschen sind, die mindestens einmal am Tag irgendwie eine Form von KI verwenden, sei mal dahingestellt. Wichtig ist jedenfalls zu sagen, dass das, was wir hier im Kleinen versuchen, nämlich Grundlagenverständnis schaffen, irgendwie auch den Weg in die Ausbildung findet, würde ich sagen. Und das wäre dann das zweite Thema für heute. Das machen wir ein bisschen kürzer.
Wie könnte das denn gelingen?
Genau. Da fragt man sich ja erstmal inhaltlich, was kann man eigentlich tun und wie paternalistisch wollen wir eigentlich dabei sein? Und ich habe da auch selber lange mit mir gehadert und Anfang dieses Jahres aber bin ich irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, dass die Varianz der Leute, die an eine Uni kommen, was das Vorwissen angeht, so groß ist. Da gibt es welche, die hatten sehr engagierte Lehrende, die hatten vielleicht irgendwie auch das nötige Kleingeld, um schon früh einen Pro-Account bei ChatGPT zu haben, und haben das ganz viel benutzt. Und dann gibt es vielleicht die Leute, die hatten das nicht oder die haben es so auf eigene Faust erkundet oder die Schule hat das irgendwie gar nicht berücksichtigt. Und wenn man sagt, in der juristischen Ausbildung wird es auch eine Rolle spielen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dann muss man natürlich irgendwie sagen, wie kriegen wir das denn hin, dass jeder und jede da draußen mit den gleichen Voraussetzungen startet. Deswegen, obwohl mir das eigentlich ein bisschen zuwider ist, habe ich dann stark dafür plädiert, dass wir es obligatorisch machen müssen. Und bisher gab es noch nichts, also haben wir eigentlich von null angefangen, an der Law School uns zu überlegen, wie gehen wir damit um.
Ich wollte gerade sagen, wie ist Bezerris Law School?
Genau, in dem Fall ist das so. Das Thema ist natürlich eine Nummer größer noch. Ich habe ja schon von dem Hamburger Protokoll erzählt. Also alle anderen Fakultäten betrifft es auch. Es gibt ein Gutachten, da reden wir, glaube ich, in der nächsten Episode mal drüber, zum Deutschen Juristentag. Da ist es natürlich allgegenwärtig. Aber ich glaube, noch niemand hat was so direkt ins Curriculum integriert ist. Und das ist eben der Grundgedanke, den wir da vorhaben. Und haben das so ein bisschen geteilt. Also wir haben gesagt, wir bleiben Rechtswissenschaften, das heißt, wir können nicht zu viel machen, aber wir möchten eigentlich gerne diese Kompetenzen entwickeln, die das Verstehen, was man da tut, erlauben, den reflektierten Einsatz erlauben und die auch so ein bisschen zu Kritikfähigkeit oder zum Kritiküben befähigen, so rum muss man sagen. Und deswegen werden wir jetzt tatsächlich an der Bucerius Law School ab dem nächsten Studierendenjahrgang schon ein obligatorisches Digital Literacy Modul, nennen wir das, einführen. Mhm. Mir war auch wichtig, dass es so heißt und nicht nur KI oder so, weil ich glaube, das Thema ist eigentlich noch ein bisschen breiter. Meine Erfahrung auch, wenn ich mal in Kanzleien zu Besuch bin, ist, da ist auch noch ganz viel Digitalisierung Welle 1 nicht angekommen.
Ich war am Mittwoch, wir zeichnen gerade am Freitag auf, bei einem Abendessen, wo ich von jemandem aus den USA gefragt wurde, warum wir Deutschen so viel faxen. Wirklich wahr. Also safe.
Ja,
es okay. Das ist einfach wild. Ja. Also finde ich gut. Digital Literacy ist auf jeden Fall der richtige Begriff. Ja.
Genau. Und wir teilen das sozusagen in die Studieneingangsphase. Das war wirklich ein harter Kampf, muss man sagen, weil natürlich alle der Ansicht sind, IS muss gerade zum Anfang, ne? Also wenn eine Fachsäule am Anfang ein bisschen zu kurz kommt, dann geht da eine Wertung mit einher. Ja. Das ist also im Prinzip, dann ist direkt das Abendland verloren.
Ja.
Deswegen war es ein bisschen ein Kampf, aber wir werden tatsächlich im vierten Studienmonat, bei uns ist es in Trimestern, also so ungefähr nach eben zwei Dritteln des ersten Semesters damit beginnen. Und da auch sehr grundlegend anfangen. Also das, was wir gerade so ein bisschen gemacht haben, weiter ausführen, wie funktioniert eigentlich Data Science, was ist der Unterschied zwischen deterministischen und probabilistischen Systemen, wie kann man das Studium auch als digitalen Arbeitsprozess begreifen. Das erlebe ich immer bei Wismitz, wenn ich mit denen das erste Mal rede und ich zeige denen so Basic Projektmanagement Sachen, das haben die alles noch nie gehört im Studium. Also sowas, was jetzt gar nicht so hardcore digital klingt, ist auch nicht schlecht. Und dann auch direkt Anwendung. Ich finde immer, Anwendung ist ganz wichtig. Einmal didaktisch natürlich, aber auch, weil es motiviert und nicht so trocken ist.
Ja.
Das heißt, dann ein Trimester später, also nach etwa Ende des ersten Studienjahres, hat man so eine theoretische Grundlage und dann auch direkt Anwendung. Dazwischen gibt es dann ganz viel, oder im Folgenden gibt es ganz viel Wahlmöglichkeiten natürlich, das ist klar. Und der zweite obligatorische Teil kommt dann zum Ende des Studiums, wenn das ganze juristische Fachwissen da ist. Und dann geht es gar nicht mehr so sehr um den technischen Teil, sondern vor allen Dingen um den Bezug zwischen der Technologie und der Rechtswissenschaft. Da hat man dann ein bisschen mehr Kompetenzen in Jura und kann sich eben besser fragen, was macht es eigentlich mit dem Rechtsstaat? Was macht es mit den Berufen, zu denen man ja Zugang dann erlangt, wenn man fertig studiert hat? Ja. Ist ja, wir reden hier viel natürlich über die Rechtsanwaltschaft und da besonders viel über größere Kanzleien. Aber man kann sich natürlich auch fragen, was macht das denn, dass jetzt jeder große Mengen juristisch klingenden Text für sein Verfahren um einen Bußgeldbescheid wegen Falschparken produzieren kann?
Das schieben wir in die nächste Folge. Da müssen wir nämlich ein kleines bisschen länger drüber sprechen, weil genau dieser Fall gerade schon im Hintergrund Wellen schlägt. Aber das ist jetzt ein Teaser für die nächste Folge.
Genau. Ja. Also die sozusagen, das ist dann der Teil, der zur Kritik an dieser Technologie befähigen soll. Alles mit dem Ziel, dass alle Studierenden auf so einem Niveau sind, von dem aus sie dann entscheiden können, ob ihnen das genügt und sie verstehen, was passiert und können für sich bewerten, will ich das machen, will ich das nicht machen. Mhm. Können aber auch aufsatteln natürlich und sagen, mich interessiert das ganz besonders vertieft, dann wähle ich einen Schwerpunktbereich, der in diese Richtung geht oder wähle Wahlveranstaltungen, die in diese Richtung gehen. Und zum Abschluss gibt es dann ein praxisnahes Projekt, wo man zusammen mit Förderern an irgendeinem echten Case arbeitet und überlegt, wie kann ich denn jetzt mit allem, was ich gelernt habe, in den letzten 3 Jahren das lösen. Das ist natürlich cool. Im Umfang her echt überschaubar dimensioniert, aber das war auch ein bisschen Sinn der Sache, weil wir ja Freiheit, die das Studium bietet, auch nicht nehmen wollen. Aber ich glaube, eigentlich ein ganz guter Kompromiss daraus, diese Ungleichheit, mit der die Leute ankommen und diese Notwendigkeit, sich mit diesem 89% haben damit zu tun, Phänomen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, das schien mir ganz wichtig. Und ich glaube, dieses Abstraktionsniveau ist auch gut, weil sich die Technologie so schnell verändert. Und wir können nicht jetzt 2026 sagen, formuliere deine Prompts niemals mit Bitte, weil dann wird die Antwort blumiger,
ja,
wenn der Berufseinstieg irgendwie 6 Jahre später ist und bis dahin sich alles verändert haben wird.
Ja, guter Punkt. Schön wäre, wenn das Ganze nicht extracurricular sein müsste und noch ein bisschen mehr auch Prüfungsstoff im Staatsexamen sozusagen wäre, aber den Kampf müssen wir halt ein bisschen später nochmal weiterfechten.
Genau, also da glaube ich, wird jetzt im nächsten Jahr nicht unbedingt was zu gewinnen sein, aber es ist insofern nicht, es ist sozusagen extracurricular nur, was das Staatsexamen angeht.
Ja, klar,
aber an der Uni nicht. Genau, was den Studiengang selbst angeht, muss man das belegen. Und die allermeisten Unis haben ja mittlerweile auch integrierte Bachelor. Das heißt, da zählt es dann auch für einen Abschluss, wenn man so möchte, falls einen das besonders motivieren sollte. Aber nichtsdestotrotz, zur grundlegenden Kritik am Staatsexamen kommen wir ja dann beim nächsten Mal, wenn wir über das DJT-Gutachten sprechen. Da hast du natürlich völlig recht.
Ich glaube, wir skippen auch das nächste Thema und teasern das auch für die nächste Folge, den Legal Engineer oder für eine der nächsten Folgen vielleicht sogar und enden mal mit jedenfalls einem, wir haben noch 2 kleine Themen, aber mit einem gar nicht so AI-Thema, um mal noch so einen ganzen...
Da habe ich mich sehr gefreut, als ich es gesehen habe.
so einen Gegenpol reinzubringen. Und zwar IMR 366 von Mitte Mai 26 mit einem Kollegen von mir, von Florian Oppel von WIPOC. Die Folge war aus 2 Gründen schön. Der erste Grund, also gerne mal reinhören, wenn ihr hier den Podcast gehört habt, wir verlinken die oder packen sie in die Shownotes, wie immer. Der erste Grund ist, die Folge geht auf eine direkte Anfrage von einem IMR-Hörer zurück, der gesagt hat, ich will jemanden, der genau das macht, nämlich irgendwie vermögende Menschen zu beraten und da irgendwie, also Private Clients ist das Stichwort, unterwegs ist.
Kam die Anfrage von einem potenziellen Kunden oder von jemandem, der in dem Bereich arbeiten möchte?
Also ich glaube, es war ein Jurastudent, der gesagt hat,
der hat sich gedacht, so Rennpferde, das sind mein Ding, da brauche ich mal, okay.
Rennpferde und teure Autos sind mein Ding und ein bisschen so ist es auch im wahren Leben. Florian kommt aus dem Steuerrecht und hat da sehr, sehr viel gemacht, spricht auf zig Veranstaltungen, ist da auch der absolute Experte fürs Thema Familienstiftungen, die dann da natürlich häufig eine Rolle spielen in diesem Kontext und erzählt einfach eine halbe Stunde lang, wie er also wirklich alles macht vom, ich sag mal, Rennpferd über die dieses über jenes und so ein bisschen wie so ein Fixer aus so Hollywood-Filmen so als Anwalt. Und natürlich nutzt er auch Technologie und er lässt sich auch mittlerweile mal irgendwie was von AI machen, aber es ist jetzt schon ein, glaube ich, noch ein Feld, wo sehr das persönliche Vertrauensverhältnis im Vordergrund steht. Die Menschen, die da beraten werden, wollen auch einen Mensch als Ansprechperson haben und so weiter. Und das ist ganz cool. Da kann man, glaube ich, mal reinhören in die Podcast-Folge, wenn man mal sowas, ich sag mal, fast ohne AI hören will. Und ich glaube, es ist auch perspektivisch eine Art, als Anwalt zu arbeiten, gerade aufgrund dieses persönlichen Verhältnisses, was so wichtig ist und auch aufgrund des Vertrauens, was einen überhaupt ist und das man da reinbringt. Ne? Ist jetzt auch nicht so, als würde so eine, so würden so Private Clients von heute auf morgen einfach sagen, ja komm doch du, wenn sie dich nicht kennen. Wird das auch lange so bleiben, dass das jetzt nicht besonders KI-isiert wird. Jedenfalls nie im Verhältnis zum Mandanten direkt.
Was die Akquise angeht sozusagen.
Ja, und auch was sozusagen die Kommunikation angeht und so und die Delivery von allem, aber vielleicht mal im Hintergrund nutze dann mal noch irgendwie beim Vertragsentwurf AI, aber ansonsten ist das ein sehr menschengetriebenes Business. Insofern fand ich die Folge ganz schön und einen ganz schönen Gegenpol zu unserer AI-Diskussion von gerade eben.
Das ist aber eher ein nischiger Bereich, ne? Oder siehst du noch andere Beratungsbereiche, in denen das aus deiner Sicht so ähnlich gelagert ist?
Litigation tatsächlich, weil du ja vor Gericht immer noch einfach auch einen Menschen brauchst. Die sind aber noch deutlich stärker AI-isiert, was so die Operations angeht und das Schreiben von Schriftsätzen etc., aber den Menschen brauchst du noch. Und wo ich auch sehr AI-skeptisch wäre, wäre im Strafrecht. Also lass uns das mal lieber noch, wenn wir Menschen hinter Gitter sperren, alles sozusagen zumindest in der Verhandlung etc. auch mit Menschen machen lassen. Da ist man, glaube ich, auch gut aufgehoben, wenn man auf Technologie nicht so viel Lust hat. Ausnahme natürlich im Ermittlungsverfahren, große Datenmengen zu verarbeiten etc.
Das Forensische so.
Alles Forensische, da gibt es wieder so einen Anwendungsfall. Aber wenn man sich so das Besuchen des Menschen in U-Haft vorstellt und mit der Staatsanwaltschaft irgendwie in kleineren Verfahren so Deals abschließen und so, dann ist das, glaube ich, ziemlich AI-safe.
Spannend auf jeden Fall, ja. Ich habe mich gefreut, dass wir auch ein kleines Nicht-AI-Thema haben.
Und du hast trotzdem eine AI-Frage nachgeschoben.
Ich wollte eigentlich fragen, hast du ihn denn mal gefragt, wo er das einsetzt? Aber da hast du die Antwort mir schon vorweggenommen. Da musste ich improvisieren.
Okay, gut. Dann schließen wir ab mit einem AI-Thema.
Ein letztes, genau.
AI-Korrekturen von Schreibübungen. Ich glaube, Schreibübungen steht da, weil Klausur ist es halt noch nicht sozusagen. Ne?
Genau, also der eine oder die andere kennt das ja vielleicht schon. Es gibt ein paar Projekte, die versuchen, das mit Klausuren zu machen, dass man sozusagen sofort Feedback bekommt und idealerweise dann eine ganze Korrektur. Wir hatten ein bisschen das Gefühl, so weit sind wir dann doch noch nicht und fangen lieber eine Nummer kleiner an. Und ich habe das deswegen vor allen Dingen in die Folge genommen, weil ich mich freuen würde, wenn jemand, der Lust drauf hat, das mal auszuprobieren in einer Closed Beta, sehr gerne Kontakt zu mir aufnehmen kann. Es geht letztlich darum, deswegen betrifft das vor allen Dingen Menschen, die vielleicht noch im Grundstudium sind, den Gutachtenstil einzuüben. Die Überlegung ist, die Schreibübungen, die an vielen Unis angeboten werden, also man bekommt einen normalen Fall, keine Probleme, nichts Besonderes, sondern einfach nur A will von B einen Kaugummi kaufen, prüfen Sie das mal durch. Obersatz, Hypothese und so weiter. Die kommen sehr gut an und haben einen großen Lerneffekt und die Studierenden evaluieren das sehr, sehr positiv. Nur leider ist es so, dass der Aufwand, der damit einhergeht, nicht skaliert. Ne, wenn ich zwei von den Schreibübungen korrigieren muss, vielleicht ein kleines bisschen, aber dann dauert es ungefähr doppelt so lange, wie wenn ich eine korrigiere. Und nachdem Klausuren als sozusagen großes Set noch nicht klappen, haben wir gesagt, wir fangen damit mal an und gucken mal, wie das funktioniert. Erstaunlich gut bisher und wir würden es jetzt gerne einfach mit einer etwas größeren Gruppe nochmal probieren und ein bisschen Feedback dazu sammeln, deswegen habe ich es mitgebracht. Und wenn das fertig ist, dann werden wir es natürlich ausrollen und für alle User von Descript zur Verfügung stellen. Ist, glaube ich, ein ganz guter Zwischenschritt. Ich habe das Gefühl, auf die Klausuren müssen wir so lange auch nicht mehr warten. Ich weiß nicht, ob wir Wetten abschließen wollen. Die altern ja manchmal schlecht. Aber ich würde sagen, vielleicht noch dieses Jahr. Vielleicht, jedenfalls in einem Jahr, wenn wir hier sitzen, kriegen wir mit einem Human-in-the-Loop-System Klausuren so korrigiert, dass wir im Vergleich zu jetzt 80% oder vielleicht 50% Zeit sparen. Das würde ich schon sagen.
Weißt du was? Weil es da vielleicht im Hintergrund gerade was gibt, wo Menschen in Deutschland an diesem System arbeiten.
Ich wüsste nicht, was du meinst.
Setzen wir die jetzt mal richtig unter Druck und sagen, bis Ende des Jahres
bis Ende des Jahres jetzt funktionieren. Muss das klappen, finde ich. Und dann muss man ja auch sehen, welche Mengen Ressourcen da einfach frei werden. Ne?
Also ja, Wahnsinn.
An Hochschulen wird einfach eine riesige Menge Geld und Zeit von wissenschaftlichen Mitarbeitenden darauf verwendet, Klausuren zu korrigieren. Und wenn man da die Hälfte wegcutten könnte, dann wird so viel Kapazität wieder frei, um sich mit spannenderen Dingen zu beschäftigen.
Ja.
Deswegen finde ich das total lohnenswert. Und wer das mit ausprobiert, trägt natürlich auch sozusagen, wenn man noch altruistisch Motivation sucht, da auch noch ein bisschen bei. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Marc angesprochen hat, und wir zusammen da irgendwie zu einer Lösung kommen, die jedenfalls so gut ist, dass man wirklich einen Mehrwert davon hat und Ressourcen spart. Genau.
Das war's, oder?
Das war anstrengender als beim letzten Mal, fand ich. Aber dafür, glaube ich, auch gar nicht schlecht, dass wir einmal so tief in das erste Thema eingestiegen sind.
Dann binden wir ab. Feedback in die Kommis.
Genau, wir freuen uns über alles, was ihr uns dazu sagen wollt. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen.
Genau, also wir zeichnen das hier sozusagen immer irgendwie nicht zwischen Tür und Angel, aber zusätzlich zu all dem, was wir sonst machen, auf. Mir ist wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir halten jetzt auch den 2-Wochen-Rhythmus ein mit unseren Releases. Das groovt sich hier, glaube ich, gerade ganz gut ein. Und insofern Themenwünsche, Anregungen gerne per LinkedIn oder Mail oder wo auch immer ihr uns findet.
In die Kommentare, wo immer Platz ist.
Kommis, genau. Und generell Kommis hinterlassen, weil das hilft immer dem Algorithmus auf YouTube. Und danke, dass du wieder da warst. Hat Spaß gemacht.
Ich habe mich gefreut, hat mir auch Spaß gemacht. Macht's gut.
Ciao.